Moment noch. Überleben in der Arbeitswelt. Der Podcast über Arbeitszufriedenheit, wirksame Zusammenarbeit und Zwischenmenschliches. Ich begrüße euch ganz herzlich zur neuen Folge. Ob sich Arbeiten nach Leben oder Überleben anfühlt, das hat sehr viel mit dem Thema Arbeitskultur zu tun. Und die entwickelt sich ja ständig weiter. Und zuletzt sehr schnell. Also wird's Zeit für eine Zeitreise. Mit meinem Gast Jule Jankowski schaue ich heute zurück auf die Arbeitswelt bis in die 80er. Jule ist Host des Podcasts Good Work, der Teil des Podcast-Netzwerks bei Brand 1 ist. Und Jule ist eine, die das Thema Arbeitskultur mit einem ganz feinen Radar beobachtet. Wir bewegen uns in der Folge zwischen Arbeitsgeschichtspodcast, einer gehörigen Portion Nostalgie und Ideen zur Zukunft der Arbeit. Und dann begrüße ich dich ganz herzlich, liebe Jule. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung, liebe Simone. Bin sehr gespannt.
Ja, das ist jetzt für mich so ein Moment, wo ich schon seit einiger Zeit darauf hinfiebere. Du bist ja nicht ganz unbeteiligt daran, dass es meinen Podcast gibt, denn wir haben vor anderthalb Jahren gesprochen und da hast du so ein bisschen erzählt, was es eigentlich heißt, einen Podcast zu machen. Ich wusste damals gar nicht, wie bekannt Good Work schon war und hatte dich angesprochen und du warst gleich bereit, mir dazu was zu erzählen. Ja, ein paar Monate später habe ich dann ja mit der Birgit Eschbach von Studio Venezia angefangen, auch aufzunehmen.
Das ist ja auch wirklich die bestdenkbare Unterstützung und Wegbegleitung für den Anfang
das
gehabt.
Kann man nicht anders sagen. Und du bist quasi, du und Birgit, ihr seid so die Geburtshelferin von Moment noch, kann man so sagen. Die Hebamme, genau. Sehr schön. Ja, manche von meinen Hörerinnen und Hörern werden dich vielleicht nicht kennen. Es sind wahrscheinlich wenige, aber für die, die dich nicht kennen, Jule Jankowski, du hast den Podcast Good Work. Und der, ja, wie sagt Wolf Lotter von Brand 1, sagt, das ist der beste und klügste Transformationspodcast. Ich würde sagen, absolut zu Recht. Und letzte Woche kam die 264. Folge schon raus. Mhm. Ich habe das mal hochgerechnet. Auf deiner Webseite steht mehr als 7000 Hörminuten. Das war bei 150 Folgen.
Ja, da sind wir mittlerweile, oh.
Inzwischen hast du so über den dicken Daumen 200 Stunden und 8 Tage durchgängiges Hörmaterial.
Ja, Wahnsinn.
Das ist schon. Und wie lange gibt's ihn jetzt? Seit 5 Jahren, oder?
Genau, also exakt seit dem 16. März 2020. Da war die erste Folge.
Ja, Wahnsinn. Und du machst ja auch so Highlights, gell? Im März haben wir uns ja das erste Mal persönlich getroffen und nimmst dann einfach mal so eine Folge live vor Publikum auf.
Mhm, genau. Also das, was du ansprichst, ist die sogenannte Good Work Night. Genau. Die haben wir jetzt zweimal durchgeführt. Einmal, als mein Buch damals rauskam vor 2 Jahren. Und ja, ist schon 2,5 her, genau. Und dann nochmal dieses Jahr. Und wir wollen es aber jetzt regelmäßig machen. Und wenn ich sage wir, dann meine ich an der Stelle zusammen mit Seibert Group, das ist hier ein Unternehmen in Wiesbaden, die sehr, 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 sehr früh auf dieses ganze Thema agile Zusammenarbeitsformen und ja Selbstorganisation gegangen sind, also schon zu einer Zeit, wo das die allermeisten Unternehmen noch gar nicht kannten. Und mittlerweile reden sie eher von Modern Work, was ich sehr spannend finde, sind auch brutal gewachsenes Unternehmen und haben sehr, sehr schöne Räume und auch eine spannende Lernkurve, die gefahren haben oder gefahren sind. Und das teilen sie dann auch. Und bei der Good Work Night gibt es immer eine Führung durch die Räumlichkeiten. Und es gibt, ja, das letzte Mal gab es halt einen Live-Podcast. Das bietet sich ja an. Da hatten wir auch einen spannenden Gast, den Professor Schermoli, zum Thema Psychologie der Macht. Und ja, so in dem Stil. Und natürlich ganz viel Raum für Netzwerk. Und in dem Stil soll es auch sehr gerne noch einige Male stattfinden.
Ja. Es freut mich zu hören, weil es war für mich ein Highlight, war wirklich ein ganz toller Abend mit tollen Inhalten. Hat mir sehr gut gefallen. Bevor wir jetzt anfangen, Jule, du stellst ja deinen Gästen immer die eine Frage, und zwar, wie bist du morgens in den Tag gestartet? Ich habe gehört, wenn du woanders zu Gast bist, die Frage stellen dir auch viele. Jetzt haben wir aber schon Nachmittag. Ich stelle dir mal eine andere Frage.
Ja, sehr schön. Bin ich gespannt.
Ich möchte nicht das Risiko eingehen, dass ich zu intim werde. Ich stelle sie in der unverfänglichen Variante. Also wie sie, nee.
Wie sieht denn für dich ein gutes Ende eines Tages aus?
Das ist eine sehr lustige Frage, weil also das fängt schon mal damit an, dass ich bin verheiratet und mein Mann und ich, wir haben, obwohl wir schon ganz, 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 ganz lang zusammen sind, es nicht geschafft, unsere Biorhythmen anzugleichen. Was heißt das? Also der würde jetzt wahrscheinlich schreien und würde sagen, stimmt doch gar nicht. Also ich würde mal sagen, der hätte gar nichts dagegen, um 10 Uhr ins Bett zu gehen. Der ist ein richtiger früh ins Bett, früh auf. Und ich bin genau das Gegenteil. Also für mich ist alles so vor 11 Uhr echt, das fühlt sich so an, als würde ich von Papa und Mama ins Bett geschickt. Also ich finde das ganz grässlich. Ich habe dann immer so das Gefühl, ich verpasse ganz viel vom Tag, wenn ich so früh ins Bett gehe. Also wenn ich es mir so ganz frei aussuchen dürfte, dann wäre das wahrscheinlich schon eher so Richtung Mitternacht. Das wäre aber nicht so gut für meinen Schlaf. Und also das wäre jedenfalls nicht optimal. Aber es gibt einmal das, was sich so wohlfühlt. Das ist so ein bisschen wie beim Essen. Also natürlich essen alle gerne Eiscreme oder Schokolade oder was. Das fühlt sich erstmal gut an, aber wir wissen, dass es nicht gesund ist. Und so ähnlich ist es dabei auch. Also ich gucke dann schon gern abends nochmal irgendwie, was weiß ich, irgendwie einen schönen Film oder eine Serie. Und ich daddel auch gern mal rum. Und ich weiß natürlich, dass das total schlecht ist. Also ich mache das oft und ich weiß, dass das nicht gut ist. Also die Abende, wo es mir gelingt, das nicht zu tun und stattdessen irgendwie rechtzeitig zu lesen, das sind dann ehrlicherweise die besseren Abende. Und noch schöner ist es natürlich, wenn man was vorhat, sich mit Freunden trifft oder so. Das ist natürlich schon immer besonders nett.
Ja, das kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Ihr seid quasi der eine ist die Nachtigall. Und die anderen.
Genau,
ist die
wir
Lärche.
Sind Nachtigall und
Lärche. Habe ich das richtig rum gesagt jetzt?
Ich glaube schon, oder? Nachtigall, ja, genau. Auch. Also ich bin jedenfalls nicht die Lärche.
Ja genau, Lärche ist das früher aufstehende Vögelchen. Ja, und wir zwei, Jule, wir haben uns ja verabredet zu einem Thema, wo wir beide irgendwie voll Lust drauf hatten, nämlich das Thema Arbeit und Arbeitskultur über die vergangenen Jahrzehnte uns anzugucken und auch ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Was uns da so aufgefallen ist und was aus Good Work sein könnte. Und da schauen wir auch mal ein bisschen mit der Brille drauf. Ich habe als Dekade, wo wir anfangen, mal die 80er, 90er rausgesucht, weil ganz ehrlich, früher wäre ich nicht kompetent. Das wird bei den 80ern schon ein bisschen schwierig. Aber lass uns da doch mal anfangen. Was wenn ich jetzt sage, arbeiten in den 80er Jahren, was fällt dir da zuallererst ein?
Ja, das passt bei mir genau, weil ich habe 87 habe ich Abitur gemacht und habe dann eine Ausbildung gemacht bei der Frankfurter Rundschau. Also das heißt, ich bin noch in den 80ern in die Arbeitswelt auch eingestiegen. Und ich habe während der Oberstufenzeit gejobbt, hatte einen Ferienjob oder auch am Wochenende. Also von daher gab es da schon ein paar Berührungen oder tatsächlich auch den Einstieg in das, was wir Arbeitswelt nennen. Und vorher haben, also was wir ja alle haben, ist ein mehr oder weniger direkt, indirekt übermitteltes Bild von der Arbeitswelt über die Eltern, über die Erwerbsarbeit der Eltern. Ja. Also das hat mich schon sehr früh geprägt. Mein Vater war Lehrer und hat auch, fand ich, Nachschau oder Rückschau betrachtet, sehr viel davon mit nach Hause gebracht. Also so von den Stimmungen und heute würde man sagen von den Vibes, die dort so waren, die Themen. Und da wurde auch vieles diskutiert, auch so durchaus am Familientisch. Und von daher hatte ich schon eine Idee von Arbeitswelt und erlebt habe ich sie in den 80er Jahren. Und da fällt mir, glaube ich, noch stärker als dieser Ferienjob, fällt mir meine Ausbildung ein bei der Frankfurter Rundschau. Ja.
Wie war denn da so die Kultur?
Also wenn ich heute über Transformation oder Change rede, erzähle ich immer die Geschichte, dass ich das Thema zum ersten Mal so richtig am ersten Tag meiner Ausbildung zu spüren bekommen habe. Und zwar natürlich nicht mit dem Etikett. Also ich glaube, selbst Change Management, der Kotter und so, das ist zwar, glaube ich, so späte 80er, aber da war das noch gar kein Thema hier in Deutschland. Das hätte man gar nicht so unter diesem Aspekt betrachtet. Und ich kam dann also am ersten Tag und bin nach Frankfurt. Ich komme ja aus dem Hintertaunus, aus einem kleinen Dorf, dann mit dem Zug zu Nachtschlafen, also für mich, ja, als Spätaufsteher, viel zu früh da an und total aufgeregt, eine große Stadt. Und dann, ja, wer werden die Auszubildenden sein, meine Ausbildungskollegen und Kolleginnen? Und dann haben wir eine Führung bekommen durch das Verlagsgebäude. Und dann war in dem Eingang eine große Setzmaschine, also noch so aus der Zeit des sogenannten Hochdrucks, also noch nicht digital Offsetdruck. Und das war also ein Monster, ja. Das war größer als ein Stockwerk hoch, ja, so eine riesen Bleisetzmaschine. Und die wurde uns gezeigt und erklärt, wie früher der Buchdruck funktioniert hat oder auch der Druck von Zeitungen. Und auf einmal kam so ein Trupp von Männern im mittleren Alter mehr oder weniger vorbei und die sahen alle fürchterlich traurig aus. Und die guckten so rüber zu uns und gingen da durch den Empfang und gingen dann, was weiß ich, Treppe hoch oder in den Fahrstuhl, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, ich habe noch so dieses Bild vor Augen, wie dieser Trupp von den Männern da entlang ging. Und dann sagte unser Ausbilder, das waren die Kollegen aus dem Satz, also die vorher für den Satz der Zeitung die Drucker, also beziehungsweise die, ich weiß gar nicht mehr, wie die sich, ich habe schon das Berufsbild vergessen. Also das war ein ganz bestimmter, die Setzer, die nannten sich auch Setzer, genau. Und das war ein hochanspruchsvoller und auch kreativer Job, den die hatten. Also die mussten wirklich mit solchen kleinen Bleilettern die buchstabenweise da die Zeitung zusammensetzen. Und das war ein sehr anspruchsvoller und sehr geschätzter Beruf. Und der war plötzlich nicht mehr gefragt durch das Offset. Also durch die Digitaldruckvariante war das nicht mehr möglich, war das nicht mehr vonnöten. Also mit anderen Worten, das, was sie konnten, wurde nicht mehr gebraucht. Und das, was gebraucht wurde, konnten sie noch nicht. Und heute würde ich sagen, das war Change. Und dann gab's einen Teil der Männer, die gesagt haben, ja, ist traurig und blöd, aber hilft ja nichts. Ich lerne das jetzt schnell und passe mich den neuen Zeiten an. Und ein Teil haben gesagt, boah, mal gucken, ob das nicht doch wieder vorbeigeht und so. Aber es war klar, das geht nicht vorbei. Und dann gab's welche, die haben sich mehr oder weniger geweigert. Die haben gesagt, das ist zu spät. Ja. Und die waren, dann muss man wirklich traurig und tragischerweise sagen, ein Stück weit auch abgehängt. Die haben dann irgendeinen Job in der Organisation bekommen, aber der ihnen halt sowohl in ihren Fähigkeiten, auch Kompetenzen zu 0% gerecht wurde.
Voll interessant. Ja, man denkt ja immer, das ist so eher ein Phänomen so der Neuzeit, ne, weil das alles so schnell geht und die Berufsbilder sich so verändern und wegfallen. Aber es hat es ja schon immer gegeben.
Es gab schon immer, natürlich in anderen Zyklen, aber da hat man das, und das war wirklich so Tag 1, Verlagswesen, und das hat sich auch wirklich so als kleine Melodie durch die ganzen 2 Jahre immer getragen und es begegnete einem ja dann auch immer im Verlagswesen, ja, wie mit den Menschen dann auch ein Stück weit umgegangen wird, wie so ein bisschen so ein Niedergang von einem zunächst sehr hochgeschätzt Berufsstand und wie die dann auch damit umgingen. Und manche waren dann ganz zackig und haben gesagt, oh, dann mache ich jetzt das, habe ich auch nochmal vielleicht innerhalb des Unternehmens ganz neu aufgestellt. Und dann gab es welche, die haben sich dagegen diesen Change verwehrt und dann war der Weg auch wirklich, ehrlich gesagt, ziemlich traurig.
Ja. Eben ist mir gerade der Begriff Offset-Drucker durch den Kopf geschossen. Ich nehme an, die kamen dann.
Genau, beziehungsweise, also die wurden dann halt umgeschult, ja, die haben das dann gelernt, der Offset-Druckverfahren, die haben das dann gelernt und nur der Skill, die mussten sich erstmal in diese Systeme reinarbeiten, aber insgesamt war das, was sie vorher fabrizieren tun mussten, ja, weil sie ein Know-how brauchten, halt wesentlich komplexer als das, was dann gebraucht wurde. Das war dann eher so ein anwendungsorientierter
Klingt
Job.
Handwerklich, was sie vorher gemacht
haben. Das war richtiges Handwerk.
Ja. Ich hatte jetzt eigentlich hier aufgeschrieben für die 80er, so typisch für die Kultur, ne, das Thema Ordnung, Status und Kontrolle.
Das war sicherlich auch so, ja, also das war auch so, aber es gab da auch, klar, was ist mir begegnet, auch so Sachen, so kleine Staus vor der Stechuhr um 16:28, weil um 16:30 ausgestempelt wurde. Also das ist mir begegnet oder ab 10:30 das kollektive Mahlzeit auf dem Flur. Und natürlich schon ganz klar definierte Hierarchie und Berichtslinien. Das war also im Frankfurter Rundschau waren Unternehmen mit 1600 Mitarbeitern damals, 800 Verlag, 800 Druckerei, also ist auch natürlich mir verglichen mit heute unfassbar viel.
Ja.
War noch ein richtig großes Unternehmen. Das ging noch ziemlich zackig und strukturiert zu.
Ja, das glaube ich. Und wenn du das Wort Mahlzeit, als Kind war ich total stolz, als ich das gelernt habe, weil mein Papa, der war nämlich auch Beamter wie deiner, nur der war wirklich auf dem Amt. Und ich habe in den 80ern noch nicht selbst gearbeitet, aber ich war immer ganz stolz, wenn ich den besuchen durfte. Und manchmal so kurz vor der Mittagspause, ne, habe ich ihn dann abgeholt, dann sind wir da durchgegangen durchs Gebäude und dann hieß es Mahlzeit überall. Und das war für mich war Arbeiten zum Beispiel dieser kleine, das kleine Karussell mit den Stempeln dran.
Ah, unbedingt.
Wo ich dann auf Schmierpapier stempeln durfte, ja.
Total. Total.
So, das hatte aber alles seine Ordnung. Also mein Papa, sein Vorgesetzter, das war ein ganz wichtiger Mann.
Mhm. Ja, klar. Ja,
so.
Na klar.
Und gleichzeitig wurde aber freitags, egal welcher Hierarchieebene man angehört hat, ab einer gewissen Uhrzeit in der Regel zumindest angestoßen miteinander, ja?
Ja, das war, also ich bin ja dann auch, wir haben ja auf einen Teil Lebensweg sozusagen geteilt, ohne dass wir es mitbekommen haben. Simone waren ja beide lange Jahre bei der Deutschen Lufthansa und ich hab's nicht mehr erlebt, aber die Geschichten kamen natürlich immer noch angespült, dass es sehr lang in der Lufthansa-Kantine Bier vom Fass gab.
Ja.
Aus Gründen, weil es gebraucht wurde.
In der Kantine Bier vom Fass, ja, das ist ja cool, das habe ich auch nicht miterlebt.
Also ich habe es auch nicht mehr erlebt, aber die Geschichten noch. Und das war in den deutschen Büros absolut üblich, dass freitags dann klong, die Schublade aufging und dann wurden irgendwelche... Hat der Hund gebellt.
Mist. Jetzt hat der Hund gebellt.
Ja. Das war absolut üblich, dass da freitags dann die Schubladen aufging und dann wurde dann nochmal was kredenzt.
Das erinnert mich an eine, also für mich damals super peinliche Situation bei Siemens in der Kantine. Da standen immer neben auf so einem Tablett Gläser mit rotem Traubensaft und weißem Traubensaft. Mhm. So dachte ich.
Ja.
Und dann saß ich an dem einen Mittag da und hatte ein Glas mit dem roten Traubensaft und Trink und immer das Rotwein.
Ja.
Der stand da immer.
Ja, das kannst du mal sehen. Naja, und ich verrate jetzt wahrscheinlich auch keine großen Geheimnisse. Also ich war ja, hatte eine kaufmännische Ausbildung gemacht bei der Frankfurter Rundschau und also in der Redaktion war das Thema geselliges Beieinander nochmal ganz anders vertratet. Also da war das definitiv so. Und das war so goldig. Also wir hatten da auch so Hausboten zum Beispiel auch. Also wir sind jetzt echt voll in der Nostalgie-Schublade, aber ich mach's mal kurz auf, die Nostalgie-Schublade. Und es gab also in dem Verlagsgebäude gab's Boten. Also das waren für die Hauspost. Die sind dann halt durch die Flure gelaufen, haben die Post, die im Ausgangskörbchen lag, entnommen, haben die Post, die kam. Das war dann sowohl interne als auch die normale Post. Und als ich dann in der Redaktion gearbeitet habe, ein Jahr lang nach der Ausbildung, gab's halt auch den Redaktionsboten, also den Hausboten, der den Flur auf und ab marschierte. Und das hatte auch da alles seine ganz strenge Ordnung. Also da die Politikredaktion, da die Nachrichtenredaktion, das Feuilleton, das Wochenendbeilage, Magazin, Sport, Regionales. Und auch da gab's schon so eine Hierarchie. Und der ging da immer ganz durch. Und dann gab es natürlich die Chefredaktion und mit großem Vorzimmer. Ich glaube, der Chefredakteur damals hatte sogar zwei Sekretärinnen.
Oh.
Und mittags um 12 gab es immer die große Redaktionskonferenz. Und dann ging die Sekretärin vom Chefredakteur auf den Gang und schlug einen Gong. Und wenn der Gong ertönte, war klar, jetzt ist Redaktionskonferenz. Und dann eilten alle ganz geschwind über den Flur und huschten dann in die Konferenz rein. Und dann kam eben jener Hausbote und sagte, ach, ich tät mich ja da auch mal reinsetzen, wenn die Dame Mittagsgong läute. Und dann habe ich gesagt, naja, ich glaube, da wären sie ziemlich enttäuscht, weil der dachte, das sei der Essensgong. Und dann habe ich gesagt, die gongen da nicht zum Mittagessen, sondern zu einer Konferenz. Und dann hat er diesen wunderschönen Satz gesagt, ach so, da tät mein Mare, aber ein Langgesicht mache. Und dieses, dann tät mein Magen ein langes Gesicht machen, das war ein geflügeltes Wort für viele Jahre.
Sehr, sehr, sehr schön. Ja, du hast es, glaube ich, so ein bisschen angedeutet, zumindest auch am Anfang, als ich dann, jetzt kommen wir langsam ein bisschen in die 90er, da habe ich angefangen bei Siemens in meiner Ausbildung, die war von 95 bis 97.
Mhm.
Da hatte jedes Büro, das waren meistens Dreier-, Vierer-Büros und da stand ein PC, der meistens verwaist war. Also dann ist jemand ist einmal am Tag dahin, hat was eingegeben und so und dann stand das Ding wieder da. Und als ich fertig war, war tatsächlich das erste Jahr, wo jeder Mitarbeiter einen PC bekam. Also es war in den 90ern und da war ich echt total happy. Und jetzt aber nochmal ganz kurz zurück auf diesen geselligeren Teil, jetzt mal so rein menschlich-kulturell. Also bei uns wurde jeder Geburtstag gefeiert, jeder Ausstand, jedes Jubiläum. Da hat jemand was ausgegeben oder das Unternehmen hat sogar noch was beigesteuert, je nachdem, was es war. Und man hat schon echt viel Zeit auch miteinander verbracht. Man wusste auch viel voneinander. Und da hat niemand die Nase gerümpft oder so, wenn man da zusammen saß.
Nee, das gehört
im Gegenteil.
Dazu. Genau. Das war Teil des Pakets sozusagen, dass man da auch, wie heute würde man sagen, bring your whole self to work. Ja, also zumindest mal Geburtstag, Ausstand und so. Ja, okay. Das war ein Hochamt, das wurde dann auch gefeiert. Also das gab, und egal ob jetzt Praktikantin oder Praktikant oder Abteilungsleiter, da wurde also ein Kuchen mal mindestens.
Ja. Kuchen mal mindestens und gerne
auch
an den Rand des Tages gelegt, dass man dann auch schon mal ein Bier oder ein Wein oder ein Sekt aufmachen.
Also
jetzt,
genau.
Ich will jetzt das mit dem Alkohol nicht so verherrlichen, aber mir geht es um den geselligen Aspekt. Und die Leute haben sich auch Zeit genommen. Das war dann später bei Lufthansa auch noch so. Aber in der Regel war es so, die Leute kamen, haben kurz einen Sekt getrunken und sind dann wieder weg.
Also das erinnere ich auch noch so, beziehungsweise ich weiß, wie gesagt, das, was ich so jetzt mitkriege, wenn ich in Organisationen drin bin als Beratung, dann wird da schon auch im Kuchen gespendet, aber dass das so ritualisiert mit, jetzt kommen wir mal alle zusammen und jetzt hält mal der Abteilungsleiter eine kurze Ansprache und so, das ist, glaube ich, eher auf dem Rückzug, dass dann ein Kuchen gemacht wird oder dass man sich nochmal irgendwie gesellig zusammenfindet, die zumindest diejenigen, müssen wir jetzt auch alles mitdenken, die an dem Tag da sind. Ich glaube, das findet auch noch in vielen Kontexten statt. Ja. Also das kriege ich zumindest so mit. Nur es wird ein Stück weit beliebiger und vor allen Dingen nicht in so einer ritualisierten Form. Und das war, glaube ich, früher schon, ich will jetzt gar nicht sagen besser oder schlecht, aber das war üblich, sagen wir mal so.
Es war üblich.
Ja.
Das ist jetzt für mich persönlich auch so gewesen, dass ich dadurch auch eine stärkere Bindung zu meinen Kollegen und auch zu den Chefs hatte. Soll ja nicht heißen, dass das jetzt heute überhaupt nicht mehr so gemacht wird, aber es ist deutlich seltener. Und das habe ich auch bei mir selber gemerkt. Die Arbeitsverdichtung hat zugenommen und dann fängst du an und schneidest dir die Zeit aus den Rippen. Ist klar. Das war nämlich dann auch, kann ich mich gut erinnern, in den 90ern ging das eigentlich los mit, da ging es viel mehr um Effizienz und Organisationsoptimierung. Aber Hierarchie hat zu der Zeit halt eben auch noch eine große Rolle gespielt. Es wurde aber schon deutlich komplexer. Und E-Mails haben dann langsam die Hauspost ersetzt.
Genau.
Habe ich sogar gelernt, bei Lufthansa gab es früher sogar die Rohrpost.
Die Rohrpost, die kenne ich auch noch aus verschiedenen Unternehmen, Rohrpost, ja.
Das ist die Express-Hauspost gewesen, Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, die wollen mich auf den Arm nehmen. Aber das hat es wirklich gegeben. Das muss ja sehr ausgefeilt gewesen sein.
Ja, das fand ich echt ganz spannend mit der Rohrpost. Dann hast du das, wie der Name schon sagt, in so ein Plastikrohr gesteckt und dann gab es dann irgendwie so Adressen A2, B3 und so. Und dann war so ein Rohrsystem das ganze Haus und dann wird es da mit so einem Druckluftsystem wird es dann rüber geschossen.
Klasse.
Hat dann wie so ein Staubsauger sich angehört, ja.
Fast wie eine. Aber auch in der Zeit, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, da gab es überwiegend noch Top-Down-Ansätze. Es gab Statussymbole, so Einzelbüros, Laptop hatten natürlich nur Leute mit Führungsverantwortung. Ganz am Anfang gab es in der Kantine noch Sonderbereiche für mindestens für den Vorstand. Das war ja nachher auch nicht mehr so. Wenn du jetzt mal so auf die 80er und 90er so drauf guckst, mit deinem Blick auch aus 264 Folgen inzwischen und auch aus deiner Arbeit, welche Skripte jetzt aus den Zeiten wirken heute fort, ohne dass wir es merken?
Naja, gut, also ich sag mal, das Thema Hierarchien ist ja nach wie vor spürbar. Ja, selbst in den new workigsten, demokratisiertesten und eigenorganisiertesten Unternehmen gibt es ja immer irgendwo eine immanente Ordnung oder Struktur. Und wenn ich jetzt mal auf den großen breiten Feld auf das große breite Feld von Organisationen, von Unternehmen schaue, würde ich sagen, sehen wir das ja mehr oder weniger ausgeprägt fast überall noch so. Was sicherlich anders geworden ist, die Selbstverständlichkeit, mit dieser Position auch bestimmte Privilegien verknüpft sind und dass da auch ein anderes Umgehen miteinander stattfindet. Also selbst wenn in dem Unternehmen immer noch klare Hierarchiegrenzen sind, das würde ich sagen, vor allen Dingen aus der Beobachtung, aus der Beratungsarbeit, dass die Kommunikation durchlässiger fließt. Also dass eine andere Art des Informationsaustauschs stattfindet, dass eine andere Art der Begegnung stattfindet, dass auch Dinge hinterfragt werden, selbst da, wo noch klare Grenzen sind zwischen sowas wie Abteilungsleitung, Gruppenleitung, Mitarbeitenden. Das hat sicherlich sich verändert. Das Miteinander, das der Umgang miteinander, die Beteiligung auch an gestalterischen Prozessen, sei es jetzt inhaltlich an den oder sei es auch auf der organisationalen Ebene, auch das ist, würde ich sagen, partizipativer in Summe geworden. Und dennoch sehen wir auch heute noch sehr viele Unternehmen, wo das noch sich gar nicht so wahnsinnig unterscheidet von dem, was man vielleicht in 80er, 90er Jahren erlebt hat.
Ja. Ja?
Nur in Summe ist es sicherlich durchlässiger, partizipativer und selbstorganisierter. In Summe ein Stückchen.
Ich bin ja zutiefst davon überzeugt, dass der Mensch ein intelligentes Wesen ist und auch ein denkendes Wesen
ja,
ist.
Ja, na klar.
Das heißt, wenn wir sowas übrig haben, dann hat das ja auch seinen Sinn.
Ja, es ist ja ein strukturordnendes Element. Ja, es erklärt ja dann auch vieles. Es geht ja ganz oft auch darum, wie organisiere ich Verantwortung und damit, wie organisiere ich das Treffen von Entscheidungen. Das ist eine ganz wichtige Funktion von Hierarchien, wenn nicht sogar die zentrale. Und diese Frage muss ja beantwortet sein. Und solange das alte Modell funktioniert, in Anführungszeichen, gibt es auch erstmal für viele Unternehmen keine Gründe, das über Bord zu werfen. Also so eine bestehende Ordnung, die in Frage zu stellen, da muss ja viel passieren, dass das überhaupt verändert wird. Also ich setze ja nicht irgendwas aus guten Gründen, einfach werf das über den Haufen, nur weil plötzlich etwas Neues modern wäre beispielsweise. Ja,
ja genau. Und deshalb sagst du ja auch, Good Work ist besser als New oder Old.
Es ist schlicht nicht die Frage, ob es alt oder neu ist. Also deswegen, neu allein macht ja etwas noch nicht zwingend besser. Ja?
Ja.
Also mein Auto jetzt, als ich das neu bekommen habe, um mal wieder auf mein Auto zu schimpfen, da hatte ich nicht das Gefühl, dass irgendwas sich zum Guten gewandelt hat. Das arme Auto. Hat es mir auch gleich heimgezahlt, weil ich immer so schimpfe.
Ich frage, was für eins es ist, sagst du mir wenn wir wieder auf dem Stopp.
Da bin ich schmerzfrei, das würde ich auch jetzt sagen. Also es hat keine Seele, mein Auto, auch wenn es manchmal eklig ist. Aber ich will damit nur sagen, ich mochte mein altes Auto sehr, sehr gerne und das neue nicht so gerne. Und deswegen war erstmal nichts besser.
Ja, ja,
oder so gut wie nichts.
Ja, es ist gerade in der heutigen Zeit mit all dem, wo wir dann ja auch noch zukommen, es ist, glaube ich, die Balance zwischen Beteiligung und Hierarchie in einem ausreichenden Maß so hinzukriegen, dass es der Wertschöpfung in der jeweiligen Branche genau passt.
Zuträglich
ist. Das ist eine riesen Herausforderung. Mhm. Und da braucht es Leute, die auch wissen, dass man sich die Zeit dafür nehmen muss, sich das anzugucken.
Mhm. Auf jeden Fall.
Was würdest du denn sagen, wenn du hast ja einen sehr guten Blick so auf die Arbeitswelt, wenn du dir all die Trends, die es da so gibt, anschaust, was aus den 80er, 90er Jahren, was könnte man nehmen, um bestimmte Dinge heute besser zu machen oder gooder?
Gooder. Das ist, finde ich, gar nicht so einfach so zu sagen, das so grob zu sagen. Ich glaube, was im Moment schon ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, das ist so eine gewisse Form von Gemeinsinn. Und das hast du ja auch schon beschrieben mit den Ritualen. Und ich glaube, dass das uns auch mitunter auf die Füße fallen wird. Also wir erleben da schon in der Arbeitswelt eine ordentliche Vereinzelung und so dieses ganze Denken in KPIs, das hat ja eigentlich auch so richtig erst in den 90er Jahren so richtig eingesetzt. Also so eine klar ist die Arbeitswelt ökonomisiert, was sollte sie sonst sein? Aber diese wirklich Effizienzüberhöhung, die hat da erst so richtig Fahrt aufgenommen. Und das dann gekoppelt mit sehr oft Individualzielen. Und das hat schon zu einer sehr großen Konkurrenzstellung geführt. Und das führt ja auch zu durchaus paradox behafteten Situationen. Wenn ich als Führungskraft auf der einen Seite etwas machen soll, was dem Unternehmen gut tut, kann das sehr oft bedeuten, dass es meiner persönlichen Karriere zuwiderläuft.
Mhm. Ja.
Und das haben wir ein Stück weit, da haben wir ein paar Fallstricke oder ein paar Zwickmühlen uns selbst aufgebaut, in die wir reingetappt sind. Und das ist das eine. Und dann durch die Art und Weise, wie wir arbeiten und arbeiten können, hat das zum einen sehr viel Autonomie gerade für den einzelnen Angestellten gebracht. Stichwort auch sowas wie Remote Work, was ja in großen Teilen auch ein Segen ist, um den Preis der zurückgehenden Gemeinschaft. Also das ist sicherlich weniger geworden. Und wenn ich jetzt an KI gucke und sehe, was jetzt ein Use Case ist von KI, den, glaube ich, viele gar nicht so auf dem Schirm hatten als, Entschuldigung, wenn ich KI sage, ich meine damit vor allen Dingen die Large Language Models und alles, was damit zusammenhängt, nicht KI als insgesamt Phänomen, dann würde ich sagen, ist das ein unfassbarer Schub in Richtung Autonomie. Weil wenn man jetzt mal hinguckt, ist was machen Menschen mit sowas wie ChatGPT oder egal welches Tool du jetzt da nimmst, das ist jetzt mal das bekannteste oder Gemini vielleicht noch. Sie fangen an, sich damit zu unterhalten, weil es ein Chatbot. Also ich fange an, ich stelle Fragen, dann merken sie, ach, ich muss das ja gar nicht tippen, ich kann das ja rein texten und dann wird das übersetzt. Dann fangen sie an, richtige Dialoge zu führen. Dann fangen Menschen an, das auch für sehr persönliche Fragestellungen zu nutzen, für Entscheidungssituationen, für Abwägungen, für Pro-Kontra-Listen, für Sparring, für bis hin zu Coaching-Fragen. Und das Tolle ist, du kriegst ja immer eine Antwort.
Ja.
Immer. Sie ist auch in der Regel sehr wertschätzend, sehr wohlwollend.
Mhm.
Also du musst ja schon sagen, ja, jetzt sei mal nicht so nett, Chat oder Chatty, wie viele schon sagen.
Mhm. Ja.
Challenge mich mal ein bisschen. Und
es hält ja nie lang durch. Also ich habe das ja mal probiert.
Ja.
Selbst wenn ich ihm sage, rede nicht so oder so mit mir, dann macht er das kurz und dann fällt er immer wieder nach einer Weile in sein Muster.
Genau. Und also wie siehst du ja auch, wie du es schon beschreibst, also wir neigen ja ganz schnell dazu, das Ding, diese Instanz oder wie man es auch immer nennen soll, dieses Tool zu personifizieren.
Ja.
Und wir kriegen da eine Rückkopplung und das ist zum Beispiel eine Entwicklung, was die bedeutet, das können wir doch überhaupt nicht absehen.
Mhm.
Wir jetzt ja schon ganz oft, dass Menschen sowas sagen wie, also dieses ChatGPT, das ist der schlauste, der effizienteste, der freundlichste, der beste Kollege, den ich je hatte. Der macht alles innerhalb von Sekunden. Ich kriege immer eine Antwort und das wird ja Auswirkungen haben. Also wenn ich mich dann immer in so einem Ping-Pong unterhalte und ich will das jetzt gar nicht im Sinne von gut oder schlecht bewerten und dass es keine Auswirkung haben wird, ist ja natürlich völlig töricht anzunehmen.
Ja.
Das wird ja massiv etwas auch mit der Arbeitskultur machen. Und das geht ja hin bis zu, ich hatte ja den Christoph Magnussen zu Besuch bei Good Work, der einer der Top-Experten ist auf dem Gebiet von KI, der sagte, es gibt sowas wie einen Cultural Code, der auch mit definiert wird von solchen Phänomenen und solchen Tools oder durch den Umgang damit. So, die selbst prägen natürlich nicht, aber unser Umgehen damit. So.
Ja, das sehe ich auch als eines der Kulturthemen, also nicht nur Arbeitskultur, sondern insgesamt. Und es wird auch spannend sein, wie sich das entwickelt, auch im Zusammenhang mit der zunehmenden Vereinsamung und gerade auch bei den jüngeren Menschen.
Wie sich dann halt gemeinsam vielleicht unter Zugzwang sieht oder vielleicht durch etwas anderes, sag jetzt mal an der Stelle, bedroht wird.
Ja. Lass uns jetzt nochmal auf die 2000er schauen. Das war ja auch nochmal so eine ganz heiße Phase. Da gab es die Finanzkrise, dann den Irakkrieg, die Globalisierung. Wer hieß dann schon Globalisierung 2.0? Und das Thema Work-Life-Balance wurde hier zum allerersten Mal auch so genannt. Führung war zu dem Zeitpunkt schon sehr im Wandel. Es gab dann Führungskräfteseminare und so weiter. Aber es gab noch kein klares Bild, wie denn eigentlich gute Führung aussehen soll.
Ich glaube, was sicherlich schon mal anders war, dass es so eine erste Irritation gab. Also, dass man über das Thema Führung überhaupt noch mal anders nachgedacht hat. Was ich grundsätzlich sagen würde, ist, dass jenseits von Führungskräften diese Frage, wie wollen wir denn grundsätzlich arbeiten, also auf so einer grundsätzlichen Ebene, das kann ich mich nicht erinnern, dass das so stattgefunden hätte, ein Diskurs. Dass man so Führungskräfte-Trainings, auch wirklich im Sinne von einem Training, wir zeigen dir jetzt mal ein Prinzip, wie man das am besten macht und jetzt üben wir das mal mit Rollenspielen und wenn du das dann mal gemacht hast und dann kannst du das auch. Mhm. Ansonsten würde ich sagen, bis dahin hatte man nicht, glaube ich, das Verständnis, dass Führung etwas ist, was man lernen muss im Sinne eines Handwerks. Mhm. Da gab es so ein paar Goodies als Seminar, aber nicht wirklich, das ist eine Kompetenz, die ich erlangen muss. Bis dahin war es ja ganz klar so, der beste Sach- und Facharbeiter kann man an der Stelle, muss man fast gar nicht gendern, weil war ja ehrlicherweise auch in überwiegenden Teilen männlich dominiert. Da war noch nicht so dieses Verständnis, dass Führung als solches, als Phänomen, ein Gegenstand von Weiterbildung sein müsste.
Ja.
Vielleicht so ein bisschen Gesprächsführung oder wenn es mal Ärger gibt mit einem Mitarbeitenden. Viel weiter ging das ja nicht. Das kam dann mit den 2000ern, aber noch nicht als breiter Diskurs im Sinne von gesellschaftlich, wie wollen wir denn arbeiten?
Das Thema Work-Life-Balance wurde damals stärker, weil das war so die Zeit, da wurde nicht nur der beste Facharbeiter dann irgendwann zum Chef, sondern auch meistens die, die am meisten gearbeitet haben. Es war klar, wer das nicht macht, der wird nichts. Das war für mich damals die Kultur.
Auf jeden Fall. Also schon so eine Hustle-Culture wurde da schon vorgelebt oder auch schon erwartet ein Stück weit. Also man hat ja dann, auch wenn man sich nochmal anguckt, was waren denn da so für Berufsfelder besonders gehypt, was war da so besonders? Also es kam ja bei Aufkommen der New Economy, die dann aber den Absturz hatte in den frühen 2000ern. Was sehr in war, war die ganze Medien und immer noch diese Agenturwelt, die hat einen großen Glamour-Faktor gehabt, alles, was so mit Marketing, Werbung war. Dann, was auch auf jeden Fall so die Supermodels der 2000er waren, das waren die ganzen großen Unternehmensberatungen und das waren ja durch die Bank alles Berufsbilder, die also Arbeiten bis und über die Belastungsgrenze hinaus als erstrebenswert angesehen haben. Also du bist, wie viel du arbeitest. Und ein anderer Erzählstrang gab es da in meiner Beobachtung nicht. Und ich habe, glaube ich, auch in den 2000ern irgendwann zum ersten Mal überhaupt das Wort Burnout gehört. Ich kann mich, glaube ich, noch an irgendeinen Spiegelartikel erinnern oder sogar einen Aufmacher, wo das stand, Burnout. Und dann war das erst so, hahaha, was ist denn das? Und dann war das auf einmal so ein Thema, worüber nachgedacht wurde. Und das wurde aber noch lang nicht so vor sich hergetragen. Und dann gab es auch durchaus Leute, die sagen, naja, das ist so ein bisschen das Seepferdchen des Managers. Da gehört halt auch mal ein Burnout dazu, so nach dem Motto, wenn du noch nie einen Burnout hattest, hast du auch wohl noch nie gearbeitet.
Hast du noch nie richtig gearbeitet.
Also so ein ganz seltsamer Vertreterstolz. Und das war sicherlich noch so Kennzeichen der 2000er. Also, dass man gesagt hat, also Arbeiten bis und an und über das Limit hinaus war auf jeden Fall ein Klischee, was man erfüllen wollte. Also natürlich nicht jeder, aber das war schon so in dem Diskurs vorherrschend auf jeden Fall.
Als Ideal. Es war auf jeden Fall auch, und es war auch eine Grundqualifikation, die man mitbringen musste. Das musste man mal unter Beweis stellen, wenn man Karriere machen wollte.
Genau. Auch also klar dahinter diese Idee, dass du, wenn du eine Karriere machst, dass du dich entscheiden musst.
Ja.
Und dass auch Arbeit und Leben Gegensatzpaare sind. Also das passt in die Zeit ja schon rein, diese Gedanke von Work-Life-Balance, zu sagen, das sind zwei getrennte Welten, die sich erstmal nicht so gut vertragen. Ja. Und deswegen müssen wir die irgendwie balancieren. Ja, das kommt alles noch aus dieser Zeit.
Wir wissen ja als heute in vielen Arbeitskulturen, Stichwort Startups, Stichwort Unternehmensberatung, dass alles immer noch an der Tagesordnung ist. Und wenn man jetzt mal so sieht, also vor der 2000er-Wende, da war Arbeit eher das Thema Pflichterfüllung und Geld verdienen. Und danach ging das ja so ein bisschen los mit der Sinnsuche. Das Thema New Work war allerdings noch jetzt noch gar nicht so breit bekannt. Wann ist das denn aus deiner Sicht so richtig breit getreten worden?
Naja, also New Work selbst, der Begriff von Friedrich Bergmann wurde in den 1980er Jahren sogar geprägt. Also das ist ja schon wesentlich älter, bis das überhaupt dann mal, also ich meine, da gab es ja, der Hintergrund war ja der Ausbruch einer ganz großen, tiefen Krise, nämlich die Krise der Automobilindustrie in den USA, in Detroit. Also es kommt ja gar nicht aus der Welt der Deskworker, sondern ganz im Gegenteil, nämlich aus der Beobachtung, was machen wir jetzt mit den ganzen Menschen, die nicht mehr gebraucht werden. So ein Stichwort im Prinzip ein Stück weit wie das, was ich erlebt habe mit den Druckern. Ja. Und also das ist ja wesentlich älter, das Phänomen. Nur bis es dann mal eine Übersetzung gefunden hat und bis es diskutiert wurde in Deutschland oder sagen wir mal überhaupt in Europa oder dann auch in Deutschland, das hat eine ganze Weile gedauert. Und ich glaube, diese auf breiter Ebene das Arbeitswelt besprechbar machen und darauf zu schauen und zu sagen, wie wollen wir ganz grundsätzlich arbeiten, das war sicherlich erst so, würde ich auch sagen, in 2012, 10, 11, 12 ging das erst so richtig los. Und diese Sinnsuche, ich glaube, da kamen auch natürlich so ein paar Krisenerleben dazu. Also wir hatten natürlich jetzt einmal durch 9-11, das war ein großes Erschütterungsmomentum, Niedergang der Dotcom-Blase, das war ein Riesenthema. Dann die große Finanzkrise, es waren ja immer die großen Krisen, die auch Spuren hinterlassen haben, die so langsam, aber sicher auch an ein paar Branchen gerüttelt haben nachträglich oder nachdrücklich und nachhaltig. Und mit dem Niedergang dieser Branchen, ich habe ja eben schon ein paar aufgezählt, also zum Beispiel die ganze Agenturwelt, dass die Digitalisierung die Medienwelt ganz unter Druck gesetzt hat, auch noch andere, hat das natürlich Fragen aufgeworfen. Was soll das alles, wenn wir hier nur noch PowerPoints schrubben und dann am Ende doch irgendwo auf dem Abstellgleis sind? Was bringt das noch? Das sind eigentlich die großen Fragen erst so entstanden.
Auf der einen Seite die große Frage nach dem Sinn und auf der anderen Seite wurde aber ja auch die Frage nach mehr Effizienz irgendwie nicht leiser. Und das war für eine Zeit, da schossen IT-Tools aus dem Boden. Es war gar nicht so leicht, da einen Überblick zu behalten. Und dann wiederum wurden Projekte aus dem Boden gestampft, wo die Vielfalt wieder reduziert werden sollte. Hast du das in deiner Zeit auch noch so erlebt?
Das habe ich schon noch mitbekommen. Also ich bin 2015 Jahre aus und bis dahin gab es da schon einiges, so an Tool-Landschaft und an auch, ja, das war auf jeden Fall so die Geburtsstunde, möglichst digitale Vielfalt auch walten zu lassen und vielleicht ja auch ein Stück weit Dinge auszuprobieren. Also das, man muss das ja gar nicht so negativ sehen. Nur das hat sicherlich auch viele Menschen erstmal vor Herausforderungen gestellt, ja, sich das sofort das anzuschaffen. Wie bleibe ich da am Ball? Wie kriege ich das mit? Und da waren auch viele Mitarbeitende alleingelassen in dieser Aufbruchsstimmung, ja, für alles, ja, ob das jetzt Projektmanagement-Tools waren oder also auf allem da ganz schnell, da kam ja auch sehr, sehr stark dann diese Dashboard-Logik raus. Alles musste plötzlich jedes Reporting in irgendeine Art von Ampellogik überführt werden und so. Und dann hatte man hier das Tool und damit hat man die Auswertung gemacht. Und je nachdem, wie du gestrickt warst, aus welcher Welt du kommst oder mit welcher Vorstellung, war das natürlich schon eine sehr große Anstrengung. Ist es ja, wenn wir ehrlich sind, bis heute.
Ist es bis heute. Und ich meine, parallel hat ja dann Einzug gehalten, dass man mehr Selbstverantwortung in die eigene Fortbildung gelegt hat, also von den Leuten erwartet hat, dass sie sich eben im Intranet Videos angucken. Eine Herausforderung für manche Kollegen, andere sind da richtig aufgeblüht. Ja. Es gab neue Experten im Team plötzlich, die sich als Tool-Experte XY rausgestellt haben. Wenn wir jetzt nochmal gemeinsam auf das Heute gucken, so vielleicht beginnt im 2020, das war ja erstmal die Pandemie, die im Prinzip eine große Zäsur darstellte. Und wenn ich dich jetzt frage, Jule, die Frage ist ziemlich groß, aber wo stehen wir denn deiner Meinung nach heute mit dem Thema Arbeitskultur?
Eine sehr, sehr, sehr große Frage. Also ich glaube, die Frage kann man einfach gar nicht beantworten, weil es gibt keine die Arbeitskultur. Also das ist ja so ein bisschen wie die Zukunft. Also das ist sehr per Definitionem ist Arbeitskultur etwas, was zumindest für mein Verständnis wirklich von jedem Unternehmen auch sehr spezifisch gelebt wird. Gibt es sowas wie eine Kultur der Arbeitswelt? Darüber müsste man tatsächlich mal nachdenken, ob sowas gibt. Also gibt es so bestimmte kulturelle Aspekte in der Arbeitswelt, die uns überall begegnen und haben die sich vielleicht verändert? Und da habe ich ja auch schon ein bisschen was zu gesagt, dass ich glaube, dass wir im Moment das Thema der Autonomie sehr stark überbetont haben, dass wir das Thema gemeinsam gerade dabei sind, etwas zu vernachlässigen. Und das finde ich nicht unproblematisch. Ja. Ansonsten ist, was wir sehen, das ist so ein bisschen stuck in the middle. Also das Thema New Work hat sich als Begrifflichkeit für meine Dafürhalten, was ich beobachte, überholt. Das hat sich mittlerweile auserzählt. Das, was übrig geblieben ist, ist entweder sehr stark trivialisiert auf irgendwelche Raumartefakte oder auf wer sitzt wo, wenn er arbeitet. Und das ist ja New Work nur wirklich nur zu einem ganz kleinen Teil. Der Grundkerngedanke, das finde ich ganz interessant, dass jetzt die Unternehmen, die das für sich vielleicht mal proklamiert haben, selbst mittlerweile sich die Frage stellen, ist das denn nicht mehr gewesen als eine Schönwetterpädagogik? Weil wir sind nun mal jetzt in der Arbeitswelt unterwegs, die sehr stark geprägt ist durch Kriseneinwirkungen von außen. Also exogene Faktoren wie Wirtschaftsabschwung. Ja, wir haben das dritte, vierte Jahr je nach Rechnungsweise eine Rezession. Wir haben einen Fachkräftemangel auf der einen Seite, auf der anderen Seite Branchen, die mehr oder weniger abgewickelt werden. Ganze Berufsbilder, die abgelöst werden. Also das heißt, was im Moment sehr stark diskutiert wird, ist eine Robustheit bei gleichzeitiger Veränderungsanpassungsfähigkeit. Das ist im Moment was sehr stark diskutiert wird. Also wie kommen wir robust auf der einen Seite, aber trotzdem auch anpassungsfähig Richtung Markt durch diese krisenbehafteten Zeiten. Also wenn du das als Kulturelement, was über alle Unternehmen hinweg so gilt, bezeichnen willst, dann würde ich sagen, ist das ein Thema.
Das löst natürlich bei vielen Menschen Unsicherheiten aus und bei anderen auch graue Haare. Und das, was du am Anfang gesagt hast, das mit der Autonomie und mit dem Thema Gemeinschaft, was vernachlässigt wird, wäre eigentlich eine sehr, sehr gute Antwort darauf, wie Menschen das besser meistern könnten. Jule, zum Abschluss jetzt nochmal die Frage der in die Glaskugel. Ich weiß, wir beide haben die nicht, aber mich würde es trotzdem interessieren, und ich traue es dir auch zu, dass du eine Idee dazu hast, also jetzt nicht KI, aber vor allem das Thema Beziehung. Also das Thema gelingende Beziehungsgestaltung ist ja auch eins der Good Work-Prinzipien. Was ist eine Prognose, wie sich das innerhalb der nächsten, was weiß ich, 15, 20 Jahre entwickelt?
Nehmen wir es mal so eine Nummer kleiner. Und guck mal so auf die nächsten 5 bis 10 Jahre. Also nach wie vor kann ich nur den Punkt wiederholen. Also ich glaube, dass sich die Tendenz zu mehr Autonomie weiter fortsetzen wird, was zur Erstarkung des Einzelnen führt, bei gleichzeitig weniger eingebunden sein unter Umständen. Ja, jetzt ist es aber so, die Menschheit hat sich ja nicht kollektiv zum Blödwerden verabredet, sondern das wird ja auch wieder andere Dinge hervorbringen. Was ich schon mir vorstellen kann, das wäre so ein kleiner Wunsch, dass wir durch diese schnelle Anpassungsfähigkeit, weil sich die Rahmenbedingungen der Arbeit schneller, dynamischer verändern, dass wir anpassungsfähiger werden, dass wir viel schneller, blitzschnell umschalten können, dass wir viel schneller uns auch vielleicht auf neue Teams einstellen können, auf neue Konfigurationen. Also so ein bisschen wie, ich greife mal unseren ehemaligen Arbeitgeber auf, ja, wenn du Flugbegleiter bist, hast du ja keine festen Kollegen. Du bist ja immer in einem neuen Team unterwegs und du musst sehr schnell verstehen, wie du in diesem Gefüge arbeitest. Und das wiederum setzt voraus, dass so ein gewisses Set an Regeln, an Prinzipien in jedem Team gilt, egal wo du bist, ob du jetzt nach Indien fliegst oder nach USA oder ob du mit dem oder dem Team unterwegs bist. Und diese Idee, diese Fantasie, diese Hoffnung, diesen Wunsch hätte ich schon, dass die Dynamik dazu führt, dass wir anpassungsfähiger werden, dergestalt, dass wir uns schneller in neue Kontexte reingewöhnen können, dass wir das schneller hinbekommen, dass wir in der Lage sind, auch schneller Netzwerke aufzubauen mit Menschen, dass wir da fluider, flexibler, kreativer werden, belastbarer werden und dass diejenigen, die sich dem verweigern, gnadenlos abgehängt werden. So, das sieht man auch durch Räume, also durch Open-Office-Konzepte, dass du also nicht mehr deinen dedizierten Arbeitsplatz hast. Da gibt es zwar dieses lustige Phänomen, dass die Menschen dann trotzdem immer vorne links vorm Fenster sitzen, und das klappt ja mal und mal klappt es nicht. Und auch das sind ja alles Impulse, die einen Preis haben und auch eine Entwicklungsseite. Immer beides. Und genauso wird es sein. Und ich glaube, eine Entwicklungsseite wird sein, das wäre meine Hoffnung und irgendwo auch meine Prognose, dass wir uns schneller, adaptiver auf neue Kontexte, neue Kollegen, neue Aufgabenstellungen einstellen können. Warum? Weil wir es müssen. Und weil wir permanent es trainieren.
Ich sehe es ähnlich. Es wird unvermeidbar sein und gleichzeitig wird wahrscheinlich sowas entstehen wie, dass Menschen lernen, woher sie sich die Stabilität in den Beziehungen holen können, um das nicht in jedem Kontext immer zu 100% zu brauchen. Mhm. Ich muss mich nicht super zugehörig und als Mensch komplett gesehen fühlen, wenn ich in einer Projektgruppe zusammenarbeite.
Ja, oder ich muss nicht mit jemandem 10 Jahre zusammengearbeitet haben, um zu verstehen, dass ich ihm vertrauen kann. Und nur weil er genauso tickt und genauso aussieht wie ich und genauso was macht wie ich, kann ich ihm vertrauen oder nicht. Da werden wir offener. Weil uns gar nichts anderes übrig bleibt.
Bleibt uns nichts anderes übrig.
Genau.
Und auch wenn ich künftig noch meinen Beitrag leisten will, das wollen wir Menschen ja auch, dann bleibt mir auch nichts anderes übrig, als das halt eben mitzumachen, Dinge loszulassen und mich auf neue, andere Dinge einzulassen. Mhm. Ach, was für ein schöner Schlussgedanke von dir. Was für eine schöne Hoffnung.
Also es ist eine Hoffnung und ein paar, sagen wir mal, Spuren, die sich jetzt schon zeigen, geben mir Grund, das auch weiter zu hoffen.
Ja. Und ich denke, wir brauchen all die, die dazu in der Lage sind, das Lichter anzuzünden. Mhm. Jule, das war ein wunderschönes, sehr interessantes Gespräch. Ich danke dir für diese Riesenrallye durch die Arbeitskultur der letzten 40 Jahre und auch einen kleinen Ausblick. Hat mir einen Riesenspaß gemacht.
Danke, liebe Simone. Vielen Dank für die Einladung und für die Tour d'Horizon.
Über das Thema Arbeitskultur hätte man sicher noch stundenlang sprechen können. Das hier war unser ganz eigener Blick, subjektiv, erinnert, beobachtet und auch ein bisschen interpretiert. Wenn du was für dich mitnehmen konntest oder vielleicht selbst ein bisschen in Erinnerung geschwelgt hast, dann freut mich das sehr. Schön, dass du dabei warst.
Das war Moment noch, Überleben in der Arbeitswelt. Abonniere den Podcast, damit du keine Folge verpasst und lass gerne Bewertung oder einen Kommentar da. Ich freue mich sehr über dein Feedback. Bis zur nächsten Folge.